möchte euch einladen, mit mir heute Morgen über die letzten Predigten zu reflektieren, die ihr in der Reihe beziehungsweise gehört habt. Heute ist die zweitletzte Predigt in dieser Reihe und es ist ein guter Moment, mal innezuhalten und mal drüber nachzudenken, was habe ich denn eigentlich schon gehört? Deswegen, welches Thema hat dich in dieser Predigtreihe am meisten beschäftigt? Welche Baustelle bist du angegangen? Was bei dir deine Identität als neuer Mensch? Was das Leben als neuer Mensch im Alltag, was das alles mit sich bringt? Deine Beziehungen zu anderen hier in der Gemeinde, deine Beziehung zu deinem Ehepartner, die Beziehung in deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, deine Einstellung zu deinem Job oder zu deinem Chef. Ist ein bestimmter Satz bei dir einfach hängen geblieben, wo du gemerkt hast, ja, da tut Gott was, da will er, dass ich da rangehe, da will ich einfach Christus leben. Was ist bei dir hängen geblieben? Also ich habe in letzter Zeit und in den letzten Predigten ganz viel Hilfreiches gehört und konnte auch davon ganz viel in meiner Hausgruppe nochmal beleuchten und in mein Leben reinbringen. Und wenn du in keiner Hausgruppe bist, lade ich dich hier mit ein. Komm in eine Hausgruppe, das ist einfach nur gut. Amen. Bei mir, mich hat besonders ein Satz beschäftigt, den Annelie in der Predigtreihe Jesusmäßig Familienleben gesagt hat. Und er hatte da 5 gute Tipps für Eltern, die ich alle gut finde. Herausgefordert hat mich sein 5. Tipp, der da hieß, lebe die Freude am Herrn vor. Oh, und ich wäre so gern bekannt dafür, jemand, der Freude im Herrn lebt. Wenn ich so Apostelgeschichte lese und sogar ein Stephanus, der gesteinigt wird, und Paulus und Petrus, und ich finde, das ganze Buch atmet so Freude in Christus. Warum tue ich das? Freude in Christus. Und mein Problem ist, ich bin ja eigentlich ein relativ disziplinierter Mensch, aber Freude kann man nicht mit Disziplin erreichen. Man kann Freude nicht durch gutes Familienmanagement schaffen. Man kann nur mit schlechtem Familienmanagement Freude zerstören. Also das geht, aber andersrum klappt es nicht. Man kann Freude nicht in Gefrierbeutel abpacken und dann bei Gelegenheit einfach sich so eine kleine Portion Instant-Freude auftauen. Freude ist nichts, was man irgendwo auf eine Bank bringen kann oder... Ja, entweder du hast sie gegenwärtig oder du hast sie nicht. Freude kann man nicht durch Körperübungen irgendwie erreichen. Die Yoga-Übung für Freude, das geht alles nicht, sondern Freude kommt aus der innigen Beziehung mit Christus. Und alles andere kann uns erfreuen, aber ist nicht diese Freude, die bleibt, wenn das Familienmanagement mal nicht so gut läuft. Leute, und da will ich hin. Das ist der Satz, der bei mir hängen geblieben ist. So, ich habe euch zu einem kurzen Rückblick eingeladen gehabt und ich frage dich jetzt nochmal, was hast du in den letzten Wochen, was hat dich beschäftigt? Welche Siege hast du in den letzten Wochen eingefahren? Welche Niederlagen hast du erlitten? Wo willst du hin? Und ich kann ja von meinem Leben sagen, das mit der Freude ist nicht so einfach. Aber Fakt ist, egal was es in deinem Leben ist, meine Freude, es geht nur mit Jesus. Alle unsere Beziehungen mit Chef, mit Ehepartner, mit Familie hängen immer von unserer Beziehung mit Christus ab. Und wenn wir uns auch in letzter Zeit auf diese horizontalen Beziehungen irgendwo eingeschossen haben und die beachtet haben, sie können nicht funktionieren, wenn wir nicht die Beziehung mit Christus immer damit hineinfließen lassen. Und deswegen hat Paulus für uns heute einen ganz tollen Tipp, eigentlich den besten. Er sagt, lass dich durch nichts vom Gebet abbringen und vergiss dabei nicht, Gott zu danken. Amen. Amen. Wer von euch hat schon mal einen richtig großen IKEA-Schrank zusammengebaut? Yeah, René, woo! Also ich finde mittlerweile, also früher hat man darüber geschimpft, über diese Anleitung. Mittlerweile finde ich, hat IKEA eigentlich ganz gute Anleitung und es kann auch ganz viel Spaß machen, wenn man den Schrank nicht alleine aufbauen muss. Ab dem Moment, wo du einen riesengroßen Schrank alleine zusammenbauen sollst, stehst du vor dem Unmöglichen. Du hast hier das eine Brett, dann hältst du den Boden, also dieses Deckelding da oben drauf, und dann stellst du fest, du brauchst noch drei Hände, um irgendwo unter dem Karton das Werkzeug zu suchen, das du natürlich irgendwo verloren hast, die drei Schrauben zu finden und das Ganze irgendwie zusammenzuschrauben. Es ist nicht machbar, meines Meinungs zumindest, einen riesengroßen Schrank allein zusammenzubauen. Man braucht jemanden, der mithilft. Und je nachdem, wie du drauf bist, also wenn du so drauf bist wie ich, dann freust du dich darüber, wenn du jemanden hast mit großer Geschicklichkeit, der dann so ganz langsam die Leitung des Projekts übernimmt und dir einfach nur noch sagt, such mal die eine Schraube, die ungefähr so lang ist oder so. Und dann mache ich das, sonst mache ich auch gerne. Aber eigentlich freue ich mich, wenn mir jemand anders bei diesem großen Projekt vermittelt, ich weiß, was ich tue, mach einfach mit. Und keine unserer Beziehungen, weder zu Gott, noch zu unseren Menschen, noch zur Umwelt, können wir im Alleingang zusammenschrauben und versuchen es doch so oft. Wir brauchen einen Helfer. Gute Nachricht, wir haben einen Helfer. Amen. Jesus ist unser Helfer. Und optimalerweise überlassen wir ihm die Leitung und sagen, hier bin ich her, was soll ich halten? Und wie machen wir das? Sei ein Beter. Bringe das, was dich beschäftigt, bringe deinen großen Schrank zu Christus, zu Jesus, ins Gebet. Bete, Jesus, du siehst den Ärger, den ich mit meinem Chef habe. Schenk mir Weisheit, komm in diese Situation rein. Das ist so verbrochen, das ist Murks. Jesus, ich bin so wütend. Hilf mir, mit meiner Wut umzugehen. Jesus, hilf mir, meinen Partner zu lieben. Hilf mir, geduldiger zu sein mit meinen Kindern. Jesus, die Situation ist einfach verfahren. Komm du, wirke du. Und er kommt. Das da ist ein Sorgenfresserpüppchen. Kennt ihr vielleicht. Wenn ihr Kinder habt, könntet ihr es kennen. Ja? Und ich möchte euch sagen, Gebet funktioniert nicht wie ein Sorgenfresserpüppchen. Ja? Sorgenfresserpüppchen heißt, ich schreibe meine Sorge auf einen Zettel, stopfe die dem Ding da in das Reißverschlussmaul, mache den Reißverschluss zu und ich habe keine Sorgen mehr. Das ist die Theorie. Ja? Gebet funktioniert nicht wie, ich nehme meinen ganzen Müll, kipp's Gott hin und sage, so, jetzt kümmere dich drum. Sondern im Gebet ergreifst du Gottes Hand und er führt dich durch diese Situation. Wenn ich und Annelie zusammen wandern gehen, dann bedeutet das, dass zumindest eine Person sehr viel Mut mitbringen muss. Das bin ich, weil ich immer noch leicht Höhenangst habe. Aber nicht wirklich. Es fühlt sich nur immer ein bisschen komisch an. Und vor allen Dingen, wenn wir so Gratwanderungen machen oder dann das Gipfelkreuz kommt und so um mich herum einfach nichts mehr ist, dann wird es mir ein bisschen anders, aber ich kann das, ist kein Problem. Und ich hatte da ganz schön zu kämpfen. Aber wisst ihr, welchen Moment ich liebe? Ich liebe es, wenn wir da wieder runter sind und dann abends in der Hütte sitzen, optimalerweise in der Hütte mit dem Blick auf den Berg, auf dem man oben war, und sich dann die ganze Zeit gegenseitig erzählt, wie krass das war und was man geschafft hat und wie toll das war. Und auf einmal vergisst man total, wie feige man da hochgegangen ist. Und bei mir wieder der tiefe Instinkt, sofort wieder auf die Knie zu gehen und am liebsten so grobbend durchzugehen, damit ich auch mehr Bodenkontakt habe, was ich nie tue, aber ich würde es gerne. Das ist dann alles weg und man guckt und man sagt, yeah, sind wir krass und wow und voll cool und so. Ja, und man kann es so richtig feiern und wir können es stundenlang machen. Und das ist ein gutes Gefühl, ja. Dieses Rückblick, diesen Triumph über diese Umstände, die da waren. Und ich möchte sagen, das Gleiche gilt auch für Beten. Zuerst betest du. Du hast den krassen Berg vor dir. Ja, die Gratwanderung, auf die du keinen Bock hast. Aber du betest und du gehst mit Gott dadurch. Und er führt dich dadurch. Und er stellt sicher, dass du nicht abstürzt. Und dann kommt die Zeit des Dankens. Wenn du das weglässt, dann wäre das, wie wenn du die Gratwanderung machen würdest und danach dich nicht darin baden würdest, wie krass du bist und wie cool das war und wie toll das war. Du brauchst Danken. Sonst fehlt ein ganz wichtiger Teil. Sonst fehlt dein Freudeteil. Yay! Sonst fehlt Gott die Ehre geben dafür, dass er tatsächlich sichergestellt hat, dass du da durchkommst, weil er hat es für dich getan. Und es fehlt deine Glaubensstärkung. Wenn das nächste Problem kommt, ja, ich kann das von meinen Bergen, kann ich das sagen. Auf unserem ersten Berg, da würde ich heute lachen, da bin ich Annelie tatsächlich auf Knien hinterhergegangen, weil es mir einfach zu hoch war und ich so das Gefühl hatte, dass dieser eine Meter einen großen Unterschied macht. Heute würde ich da locker drüber laufen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, das war ja gar kein krasser Berg. Jetzt machen wir krasse Berge. Und in 5 oder 10 oder 20 Jahren, vielleicht werde ich dann auch mal sowas machen, was andere Leute Klettersteig nennen. Ich weiß es noch nicht. Aber jedes Mal, wenn du ein Gebet hattest und Gott dich durch die Situation geführt hat und du dich umdrehst und erkennst, wow Gott, danke, was du getan hast, und voller Dank zu ihm kommst, stärkst du deinen Glauben für das nächste Mal. Und du wirst dir immer sicherer, mein Gott ist ein Gott, dem ich vertrauen kann. Sei ein Dankender. Bete und danke für alles. Was hat Gott in den letzten Wochen in deinem Leben getan? Wofür bist du dankbar jetzt? Gönn dir eine Minute. 10 Sekunden. Wo liefst du mit dem Ehepartner, mit dem Chef oder mit den Kindern, mit der Kollegin? Gut. Wie hätte Gott in einer schwierigen Situation geholfen? Was ist gerade richtig gut in deinem Leben? Wo hast du gut geschlafen? Wo hattest du einen tollen Spaziergang? Wann konntest du die Sonne so richtig genießen? Wann hast du mal wieder einen Tag frei gehabt? Einfach mal Muße, Zeit für dich. Danke Gott für ein leckeres Essen, für seine Versorgung, dafür, dass er genau weiß, wer du bist, wie du bist, was du brauchst. Für deinen Partner, für deine Kollegen, für deine Freunde. Erkenne, dass Gott die ganze Zeit da ist und dir Gutes tut. Und danke ihm dafür. Zu Beginn habe ich euch davon erzählt, dass ich gerne mehr Freude in Christus erleben würde. Und danken ist, glaube ich, für mich ein Schlüssel, um diese Freude wirklich in mein Leben hineinzubekommen. Beten und danken gehört zusammen. Betet und dankt für alles immer. Das ist der erste Teil, den ich euch heute so mitgeben will. Betet und dankt. Und bis hierher haben wir uns jetzt um unseren Alltag gedreht. Wie können wir den leben? Und die Rolle von Gebet für unseren Alltag. Aber der Zweck und die Kraft von Gebet ist viel größer und beschränkt sich nicht nur auf unseren Alltag. Gott möchte, dass wir unsere Sorgen, unsere Probleme zu ihm bringen. Und wir dürfen für alles in unserem Alltag bitten und wir sollen das. Denkt an den Schrank. Er will damit rein. Aber darüber hinaus möchte Gott uns aus unserer kleinen Box, in der wir da drin hocken, rausnehmen. Und teilhaben an dem, was ihm wichtig ist. Und wir hier dieses Bild sehen mit dem Kreuz, the big picture, das große Sehen, das, was auf Gottes Herzen ist. Nicht nur unser kleines Leben, sondern die Tatsache, dass wir einen Gott haben, der Menschen liebt, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir gerettet werden können, damit wir versöhnt werden mit Gott, damit wir ewiges Leben haben können. Gott liebt Menschen. Und Gott ist im Menschenrettungsbusiness. Und da will er dich mit reinnehmen. Amen. Paulus hat es gewusst. Er, der damals so respektable Pharisäer Paulus, sitzt zu dem Zeitpunkt, wo er den Kolosserbrief schreibt, im Gefängnis für Christus. Und ich sag euch, ich bin mir sicher, wenn du damals irgendwo im Gefängnis saßt, dann hast du einen Sack voll Gebetsanliegen, die dich betreffen. Und ich bin mir auch sicher, dass Paulus bestimmt auch dafür gebetet hat. Bestimmt hat er zu Gott gesagt, Herr, bitte schenk mir morgen was zum Essen. Bitte mach, dass sie mich heute nicht schlagen. Ich glaube, dass er alles Mögliche Gott gebracht hat. Aber ihm ist Gottes Sache wichtiger als er sich selbst. Und deswegen bittet er die Kolosser nicht, dass sie für Hafterleichterung oder Haftverbesserung, für besseres Essen oder für einen weicheren Strohsack oder so beten. Er bittet nicht, dass sie seine Freilassung vor Gott bringen, was doch sehr vernünftig wäre. Und jeder von uns würde sagen, hey Leute, ich bin gerade im Knast, bete dafür, dass ich freikomme. Nein, er sagt zu den Kolossern, ihr lieben Kolosser, tretet für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Egal, ob jetzt frei oder im Knast, Paulus' ganze Aufmerksamkeit gehört der Sache Gottes. Die steht bei ihm an erster Stelle. Und deswegen hat er folgende Gebetsanliegen. Guckt da mal genau in den Text rein. Zuerst sagt er, betet für Gelegenheiten von Jesus zu erzählen. Zweitens, betet für Bekehrungen, dass die Hörenden die Botschaft verstehen. Drittens, betet, dass ich die richtigen Worte finde. Viertens, betet, dass ich meinen Auftrag erfülle. Wie oft in deinem Alltag hast du die Gelegenheit, von Jesus zu erzählen? Leute, allein die Gelegenheit, von Jesus zu erzählen, ist ein Gebetsanliegen. Das ist etwas, was wir bebeten sollen, was wir vor Gott bringen sollen. Sagen wir, Herr, schenk mir Gelegenheiten. Schenk du diese göttlichen Momente, wo ich von dir erzählen kann. Wenn Paulus dafür beten ließ, dann sollten auch wir für Gelegenheiten bitten, dass wir Gelegenheiten bekommen, von Jesus zu erzählen, von Gottes Liebe zu erzählen. Bete für Gelegenheiten. Gelegenheiten auf der Arbeit, Gelegenheiten im Sport, Gelegenheiten beim Spieleabend, Gelegenheiten, wenn du spazieren gehst und einen wildfremden Menschen triffst und es sich einfach ergibt. Die Gelegenheit. Paulus spricht in dem Vers von einem Geheimnis. Das Geheimnis Christi ist unsere Versöhnung mit Gott durch Christus, durch Jesus. Gottes Sohn, der 33 Jahre lang auf dieser Welt lebte, sich selbst opferte, starb, aber nicht tot blieb, sondern von den Toten auferstanden ist, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist ein Geheimnis? Das ist ein Geheimnis. Schon zu Paulus Zeiten war das kein No-Brainer, dass wenn du das jemandem erzählst, jeder sagt, oh ja, klar, super, absolut, ich bin dabei. Wir müssen dafür beten, dass Gott Menschen die Augen, das Herz öffnet für diese Wahrheit. Bete für Bekehrungen. Bete, dass Gott den Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, auf der Arbeit und so weiter und so fort die Augen öffnet, damit sie dieses Geheimnis überhaupt verstehen können. Hier in dem Text ist die Rede von einer offenen Tür. Damit es diese offene Tür in ihrem Herzen gibt, wo sie sagen können, ja, das macht voll Sinn für mich. Und das geht nicht ohne die richtigen Worte. Wir müssen dafür beten, dass wir die richtigen Worte finden. Paulus tut es. Nur Gott kennt dein Gegenüber. Nur Gott weiß genau, wie dein Gegenüber ist, wer es ist. Es ist nicht deine Rhetorik. Es ist nicht deine Überzeugungskraft. Und du bist auch kein Staubsaugervertreter für Gott. Danke. Es ist Gottes Geheimnis. Das Evangelium ist Gottes Geheimnis. Und nur durch ihn können wir es so sagen, dass der andere es verstehen kann. Und das kann in jeder Situation was anderes sein. Und du selbst musst nicht die Worte machen. Bete dafür, dass Gott dir die richtigen Worte schenkt. Und leider haben wir viel zu oft so eine gewisse Hit-and-Run-Mentalität. Ich werfe dir das Evangelium hin und dann ist es nicht mehr in meiner Verantwortung. Mach doch damit, was du willst. Lasst uns mehr dafür beten. Ein Herzensanliegen haben, dass Gott uns die richtigen Worte gibt, weil die andere Person Gott so teuer ist und so wichtig ist. Paulus, der große Paulus, war keine One-Man-Show, sondern er wusste, was wir auch wissen sollten, die Arbeit im Reich Gottes ist Teamarbeit. Und deswegen bittet Paulus die Kolosser, betet für mich, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann. Der große Paulus sagt, Leute, ich brauche, dass ihr für mich betet, damit ich meinen Auftrag erfüllen kann. Ich brauche eure Unterstützung. Du hast einen Auftrag. Und du brauchst Leute, die für dich beten. Und ich möchte dir sagen, wir als LT beten wöchentlich für euch. Aber um dich herum sind auch viele Leute, die einen Auftrag haben. Und es ist an dir, für sie zu beten. Und ich möchte euch drei Gruppen sagen, für die ihr besonders berufen seid, für sie zu beten, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Und das erste sind Missionare. Menschen, die irgendwo in Georgien oder im Südsudan oder auf dem Paradeplatz. Menschen, die irgendwo unterwegs sind und einen Auftrag von Gott haben. Wir müssen für sie beten. Bete für deine Hausgruppenleiter. Sie haben einen Auftrag von Gott. Wie oft betest du für deine Leute? Wie oft betest du für dein Leiterteam? Für uns? Leute, wir brauchen das, dass ihr für uns betet. Wir brauchen das dringendst. Das ist ein ganz, ganz ernster Aufruf von mir an euch. Bitte betet für uns. Vor ein paar Wochen ist was ganz Tolles passiert. Ich habe ihn jetzt leider da unten liegen, nicht hier oben. Aber das macht nichts. Vor ein paar Wochen war ein Brief im HDH-Briefkasten von einer Glaubensschwester mit einer Bibelstelle drauf. An die Gemeinde Haus des Herrn. Und je länger ich diesen Brief hatte und mich daran gefreut habe und durchgelesen habe, umso mehr war ich überwältigt von dem Umstand, dass Gott einer Glaubensschwester, die so wie es in dem Brief rüberkam, eventuell noch nicht mal zu Haus des Herrn gehört, es aufs Herz gegeben hat, für diese Gemeinde zu beten. Und dass sie treu war und es getan hat. Und dass sie sogar einen Eindruck für uns hatte, den aufgeschrieben hat, sich auf den Weg gemacht hat zu dem Briefkasten da vorne, um den reinzuwerfen. Das hat mich echt berührt. Ich finde es Hammer. Ich bin dankbar für die Frau, die da gebetet hat. Und ich möchte dich auch einladen. Bete für die Gemeinde. Wenn du einen Eindruck hast, gib den an uns weiter. Lasst uns gemeinsam beten. Also bete für andere. Bete und danke. Bete für andere. Dann hat Paulus noch einen guten Tipp für uns. Er sagt, lasst euch nicht abhalten. Geheimnis. Den allerwenigsten fällt es leicht, Gebet Priorität einzuräumen. Und das wusste auch Paulus schon. Und deswegen sagt er auch zu den Kolossern, lasst euch nicht abhalten, weil er wusste, das Erste, was wir machen, ist, wir skippen das Gebet für irgendeine Aktivität. Kennst du, kaum willst du beten, Schon, oh, hast du 1000 Gedanken. Du kannst eine ganze Netflix-Serie durchgucken und hast 0 Gedanken, aber kaum hockst du dich hin und willst beten, schon sind die Gedanken da in Fülle. Du setzt dich hin zum Beten, das Smartphone bekommt die WhatsApp. Die Wäsche muss genau in dieser Minute aufgehängt werden. Wenn es jetzt nicht passiert, dann ist alles vorbei. Dein Kind biegt um die Ecke und nölt dir die Ohren voll. Dein Partner sagt gerade, Schatz, ich bin von der Arbeit zu Hause, was machen wir jetzt? Oder, muss ja nicht bei uns sein, wir beten ja. Kennst du das, du sitzt dich hin und auf einmal stellst du fest, ich bin so müde. Oh, bin ich müde. Mei, bin ich müde. Ich sollte im Liegen beten. Kennt ihr doch, oder? Ich sag euch, das wusste Paulus auch. Und deswegen hat er denen gesagt, lasst euch nicht abhalten. Hierin liegt übrigens ein Beweis, dass Gebet wirkt. Beten muss was bringen. Denn der Umstand, dass Gebet so unglaublich umkämpft ist, zeigt eindeutig, dass Gebet hochwirksam ist. Ist doch logisch, oder? Beten ist nämlich nicht in erster Linie eine Disziplinübung, kannst du guter Christ es auch durchhalten, sondern Beten ist geistlicher Kampf. Du trittst ein in die Sache Gottes und lässt mal kurz deinen Pillepalle-Kram beiseite und sagst, hier bin ich, verwende mich, ich möchte an deinem großen Plan teilnehmen und nicht nur meinen kleinen Sifter irgendwo machen. Frage an dich, was gibt es für einen Gegner Besseres, als dass das Gegenüber erst gar nicht antritt? Wie oft in meinem Leben, in deinem Leben passiert es, dass wir eigentlich beten sollten, aber huch, wir kommen gar nicht. Wir treten gar nicht an. Leute, das ist so leicht das Feld geräumt. Ich möchte dich einladen, das nächste Mal, wenn du denkst, bete ich jetzt oder bete ich nicht, überleg dir das, ob du das dem Gegner gönnen willst, dass du überhaupt gar nicht kommst. Lass dich nicht so schnell schlagen. Und ich möchte euch ein Gebetserlebnis von mir erzählen. Das ist schon eine Weile her, aber wenn man 15 Jahre lang in irgendeiner Form Gemeinde leitet, dann hat man coole Zeiten. Die meisten Zeiten sind richtig, richtig toll und es gibt manchmal auch einfach herausfordernde Zeiten oder schwierige Zeiten. Und das ist schon lange her, aber wir waren monatelang schon in schwierigen Zeiten. Und wir haben gebetet, ich sage euch, wir haben gebetet, das ist keine Frage. Es war alles verworren. Es war einfach, es ging nicht vor, es ging nicht zurück und es war kompliziert. Und jeder hat alles reingebracht, um es gut zu machen. Und es war immer schlimmer. Nie gut geworden. Und dann gab es diesen einen Tag. Und an dem einen Tag war ich spazieren. Und das war der Tag, wo ich echt kapituliert habe. Ich war da heulend unterwegs. Und ich wusste auch gar nicht mehr, was ich beten soll. Und ich sage euch, ich habe das tiefste, rhetorisch beste Gebet geschrieben, gebetet, dass man beten kann. Manchmal weiß ich nicht, warum bete ich auf Englisch, macht keinen Sinn. Ist aber so, Gott verzeiht mir auch alle möglichen grammatikalischen Fehler. Das Gebet in dem Moment war, I don't know, Lord, help. Ich konnte die Sätze, I don't know, Lord, help, eine Stunde lang beten. Und Leute, ich bin gelaufen, er meinte, I don't know, help. Und 3 Sätze weiter, I don't know. Ich wusste nicht mehr, was ich beten sollte. Ich hatte keinen Lösungsvorschlag mehr vor Gott, wo ich gesagt habe, machen wir es doch so oder machen wir es doch so. Sondern ich stand einfach an dem Punkt, ich dachte, I don't know. Ohne Worte. Help. Heulend. Aber das Wunder war, ich kam dann irgendwann mal wieder so zur Ortschaft zurück, wo mir auch klar war, so jetzt geht das Gebet zu Ende. Das ist auch alles gesagt. Und ich spürte in dem Moment, irgendwas ist anders. Ich meine, entweder war es die Erschöpfung, aber ich hatte den Eindruck, dass jetzt echt so ein Frieden einfach kommt. Und ihr werdet es nicht glauben, in der gleichen Woche danach hat sich etwas, was unlösbar aussah, wirklich seit Monaten unlösbar war, in Wohlgefallen aufgelöst. Alle waren glücklich. Das, was damals erreicht wurde, trägt heute noch. Es war eine perfekte Lösung. Es war nur gut. Es war, als hätte es kein Problem gegeben. Das habe ich noch nie so erlebt. Ich muss auch zugeben, ich habe selten so gebetet. Und bei der Gelegenheit, ich wette, alle anderen haben auch gebetet. Also ich möchte nicht sagen, dass es dieses eine Gebet nur war. Aber es war sicherlich ein Teil davon, genauso wie alle anderen auch mitgebetet haben. Und deswegen möchte ich euch heute ein paar Tipps mitgeben. Tipps zum Beten. Tipps für deine Gebetszeit. Erster Tipp. Bete regelmäßig, da musst du nicht so viel darüber nachdenken, ob du beten sollst oder nicht. Zweitens. Bete nicht nur, wenn du total abgekämpft bist, weil es spät abends ist oder früh morgens und du noch richtig müde bist, sondern bete zur Primezeit. Bleibe den ganzen Tag online mit Gott. Das sind die kleinen Sachen. Das ist allein, wenn du mit jemandem redest und fragst, Gott, was soll ich sagen? Herr, schenk mir Geduld. Was soll ich kochen? Keine Ahnung. Gott, was würdest du heute machen? Ja, aber hab die ganze Zeit Gott einfach mit dabei. Dann musst du dich nicht erst so direkt ins Gebet hinein vertiefen, sondern du bist die ganze Zeit mit Gott unterwegs. Versuch's doch mal mit Wachen. Ich meine damit das mit nachts. Überleg dir doch mal, ob du dir das nicht mal einfach mal versuchen musst. Ja, kenne ich jede Nacht. Aber einfach mal in einer Nacht, mitten in der Nacht aufstehen, die Ruhe, die Stille, die Zeit, die man da auf einmal hat, weil kein Smartphone klingelt, weil keine Kinder irgendwie tolle Ideen haben. Und dann einfach mal Gott sagen, hier bin ich, Herr. Was ist dir heute wichtig? Sprich, dein Knecht hört. Sogar Samuel wurde in der Nacht geweckt. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, nimm doch eine Bibelstelle, die du gelesen hast. Oder schlag deine Bibel auf. Nimm ein Bibelvers und bete den für dich, durchdenk den Gott, was sagst du da? Bete den für deine Freunde, bete den für die Gemeinde, bete ihn für die Gemeindeleitung, bete ihn für die Missionare, bete ihn für was immer dir einfällt. Bete. Bibel. Wir sind nicht alle gute Einzelkämpfer. Zwing dich in Situationen, in denen du beten musst, in denen du dich mit anderen zum Gebet triffst. Auf einmal sind da andere und man betet zusammen. Und es macht Spaß. Komm zum Sonntagmorgengebet, 9.30 Uhr unten im Keller. Wenn um 9.30 Uhr noch keiner da ist, shame on me. Ich nehme mir fest, vor um 9.30 Uhr zu kommen, dann kommt jemand um 9.35 Uhr. Warte, aber lasst uns gemeinsam beten. GBF. Nächstes GBF ist jetzt nächste Woche am Mittwoch in K210, 20 Uhr. Komm zum Beten. Gib dir Zeit mit Gott. Und, hey, habe nicht die Erwartung, dass deine Gebetszeit unbedingt dir was bringen muss und deine beste Zeit sein muss, sondern mach dir bewusst, deine Gebetszeit ist Zeit, die du Gott gibst. Und wo du einmal, wo es nicht um dich geht, sondern wo es um Gott geht und sagst, hier bin ich, Herr, ich möchte mich von dir verwenden lassen. Ich sagte vorhin, lasst uns mit anderen zum Gebet treffen. Ich möchte euch noch ein paar Gedanken mitgeben für das Beten in Gruppen. Ein erster Tipp für dich ist da. Bete nicht zu lange. Es kann passieren, dass nämlich die Aufmerksamkeit deiner Mithörenden sich so langsam irgendwo verflüchtigt. Bete nicht zu lang und hake nur einen Punkt ab. Bete nur für eine Sache. So ein Gebet in Gemeinschaft lebt davon, dass ich bete, dann betest du, dann betet er, dann bete wieder ich. Wenn einer alle Punkte abhackt, dann stehen die anderen da und sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Weil jetzt ist ja eigentlich schon alles gesagt. Wenn etwas gebetet wurde und es ist echt auf deinem Herz und du willst es nochmal beten, dann tu's. Gott hat damit gar kein Problem, wenn wir etwas wiederholen. Manchmal kann es auch sein, dass ein Thema so eine Art Raum ist. Und wenn das Thema von mir aus Ehe ist und der eine hat gerade eben für den Bereich Ehemänner gebetet, dann kannst du für den Bereich Ehefrauen beten. Das ist kein Problem. Stellt euch vor, ein Thema ist wie ein Raum und da sind verschiedene Gegenstände und jeden Gegenstand kann man irgendwo beleuchten. Und bloß weil ein Thema schon mal genannt wurde, heißt es nicht, dass du da nichts mehr dazu sagen darfst. Aber auf der anderen Seite gilt auch wiederum, Wiederholung ist nicht immer nötig. Viel hilft viel, gilt nicht unbedingt beim Gebet. Ja, es ist schon so, dass Gott gute Ohren hat. Das heißt, wir müssen ihm nicht sagen, also jetzt hat das der gesagt, aber der hat ein bisschen leise geredet, jetzt sage ich das auch nochmal, weil vielleicht hat Gott das ja nicht verstanden oder das war ein bisschen Dialekt oder so, sondern ja, Gott versteht prima und wir müssen insbesondere in Hausgruppen, wenn wir für Leute beten, müssen nicht 17 Leute, die drumherum stehen, alle das gleiche Gebet sprechen. Sie können es, aber sie müssen es nicht. Oh, ich bin da selber sehr herausgefordert, aber höre erstmal dem Gebet der anderen zu. Ja, genauso wie wir alle lernen sollen, im normalen Gespräch dem anderen zuzuhören und nicht schon zu überlegen, was sage ich eigentlich als nächstes, sollte man im Gebet dem anderen beim Beten zuhören und nicht überlegen, was sage ich denn jetzt eigentlich schon als nächstes. Weil zum einen passiert es, dass man all die Sachen mehrfach sagt, weil man nicht zugehört hat, was der andere schon gesagt hat. Und zum anderen beten wir gemeinsam, bedeutet so viel wie, ich spreche mein innerliches Amen zu dem, was du sagst. Das kann ich aber nur, wenn ich zuhöre. Also zuhören. Dafür ist es okay, im Gebet Schweigepausen zu haben. Momente, wo der eine aufgehört hat und der andere noch nicht angefangen hat, weil man dann noch mal kurz drüber nachdenken kann, was wollte ich eigentlich sagen? Gott, was möchtest du, dass ich sage? Herr, was soll ich beten? Wichtigster Punkt. Hab keine Angst, nicht deine Rhetorik, sondern deine Herzenshaltung zählt. Ich habe schon so oft von Leuten gehört, die sagen, oh, ich traue mich nicht laut zu beten, denn ihr betet alle so schön. Quatsch, wir beten gar nicht schön. Mit den Jahren kommt einem da so eine gewisse Routine an den richtigen Worten. Zum Beispiel einfach. Ja, einfach ist grauenvoll häufig in meinen Gebeten. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach. Es gibt es nicht, dass man schön betet oder nicht. Man kann nur entweder von Herzen bei dem Thema dabei sein oder man kann sagen, Gott, du weißt, mir ist es egal, aber wenn es dir wichtig ist, dann mach's halt. Ja, betet mit der richtigen Herzenshaltung. Und jetzt habt ihr alle noch dieses Zettelchen. Der eine oder andere hat es zumindest auf seinem Stuhl, vielleicht liegt es auch ein bisschen entfernt von dir irgendwo rum. Ich finde das eine hammertolle Sache. Ja, wenn du gerade sagst, ja, ich möchte beten, ich möchte mehr beten. Es ist schön, wenn man auch mit Christen aus anderen Gemeinden zusammenbetet. Wir sind ein Leib. Wir sind nicht nur HDH und da ist die FEG und dann gibt es die VM und dann gibt es die ICF, sondern wir sind ein Leib. Und ganz toll, 2. und 3. Oktober, nächste Woche, kommen viele Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammen, um 24 Stunden zu beten. Wenn du da Zeit hast, überleg dir, vielleicht ist da eine Stunde für dich mit dabei, wo du mit heil sein möchtest und mit beten möchtest. Lasst mich jetzt noch beten. Jesus, Herr, danke, dass du der Gott bist, der hört. Danke, dass wir kommen dürfen, dass wir all unsere Anliegen vor dich bringen dürfen, dass du an allem interessiert bist, an allem Großen und Kleinen und dass du vor allen Dingen sagst, hey, ich möchte dein Helfer sein. Ich möchte gar nicht, dass du das alleine machst, sondern ich möchte dein Helfer sein. Durch meinen Geist. Jesus, lehre uns neu zu beten. Herr, lehre uns neu, alles, was uns beschäftigt, vor dich zu bringen und mit dir an deiner Hand durch die Situation durchzugehen. Herr, führe uns neu in eine dankbare Haltung. Lass uns neu sehen und darüber feiern, was du alles tust. Herr, wir wollen Leute sein, die dir Ehre geben und die einfach anerkennen, ja Gott, du tust so viel, wir loben dich darüber, wir preisen dich. Herr, lass Lobpreis aus uns herausfließen. Jesus, ich bitte dich, hilf uns, dass wir nicht nur für uns beten, sondern dass wir für andere beten. Herr, mach dein Anliegen, Menschen zu retten, zu unserem Anliegen. Lass unsere Herzen da mit deinem Herz schlagen und gib uns einen Hunger danach, gib uns eine Leidenschaft dafür zu beten, für Gelegenheiten, dafür, dass wirklich dein Evangelium verstanden werden kann, in unsere Herzen fällt. dass sich die Menschen um uns herum bekehren, dass sie dich erleben und verstehen und erfahren, was es heißt, versöhnt zu sein mit dir, dein Kind zu sein. Jesus, und ich bitte dich, wo so schnell Müdigkeit kommt, hilf uns, nicht loszulassen. Erinnere uns immer wieder neu. Zieh du uns ins Gebet. Herr, bitte schenk uns eine Stimme, die uns immer wieder neu zuruft. Komm beten. Damit wir uns nicht abhalten lassen. Herr, das möchte ich dich bitten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.